Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel. Heute, wie immer, zugeschaltet aus dem schönen Hennef, Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen.
Jo, guten Morgen, Roland. Liebe Grüße nach Worms.
Dankeschön. Und wir haben heute auch wieder einen sehr illustren, speziellen und kompetenten Gast. Kernthema heute InsurTech, aber wir werden auch andere Bereiche berühren. Ich begrüße heute Reinhard Bellinghausen von Dr. Walter. Mehr dazu gleich noch. Guten Morgen erstmal, Reinhard.
Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
Wo finden wir dich heute?
In Neunkirchen-Seescheid, in unserem Office. Tatsächlich bin ich nicht im Homeoffice, weil ich ein bisschen hybrid arbeite und hier die Aufzeichnungsmöglichkeiten einfach besser sind als zu Hause.
Na, das freut uns. Wie gesagt, das Thema ist heute Versicherungen, Online-Versicherungen. Dr. Walter ist schon seit 2000 quasi in dem Bereich auch online unterwegs. Die Firma gibt es schon viele Jahrzehnte. Also das ist ein sehr, sehr schöner Fall von einer sehr lang schon bewährten Digitalisierungsstrategie, in dem Fall im konkreten speziellen Bereich der Versicherungsbranche. Dazu später mehr. Kommen wir zunächst zu den Themen des Tages, Karl-Heinz. Du bist ja immer sehr gut vorbereitet. Schieß mal los. Heute gibt es wieder ein paar irre Sachen am 7. Dezember 2021.
Ja, also ich bin ganz offen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir das gewünscht hätte. Aber jetzt ist es klar, Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Ist das eine gute Nachricht? Ganz sicher muss man eins sehen, er ist wirklich ein Experte, er ist Epidemiologe und Arzt, hat einen Dr. Med, der die Dringlichkeit und die Handlungsoptionen eigentlich immer sehr früh aufgezeigt hat. Also insofern hoffe ich auch Chapeau für ihn, aber auch für das Land. Die Ampel steht und wird heute unterzeichnet. Ab morgen haben wir dann eine neue Bundesregierung. Wir haben Lust auf Neues und werden technologische, digitale, soziale und nachhaltige Innovationskraft befördern. Das steht im Koalitionsvertrag. Gratulation an das Ampelteam, auch an die FDP mit Christian Lindner. Das macht irgendwie Hoffnung. Diese neue Gestaltungskultur heißt nicht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern aus den unterschiedlichen Positionen der Partner neue Mehrwerte für gemeinsame Positionen und Stärken zu erschließen. Und ganz offen Lust auf Neues, Lust auf Zukunft. Das ist das, was Deutschland jetzt braucht. Also Daumen drücken. Dann gibt es aber auch zwei Dinge, die mich wirklich erschrocken haben. Diese Woche findet die Instagram-Anhörung vor dem US-Senat statt zu dem Thema Facebook-Papers. Das könnte Mark Zuckerberg Meta zu ändern bewegen. Jetzt stellen sich Fragen, was wird der Instagram-Chef Adam Mosseri im Senat zu den Aussagen machen, sagen? Dass das Unternehmen es bewusst in Kauf nehme, dass Teenager bei Instagram psychisch leiden. Die zweite Frage, sind die Plattformen von Zuckerberg im Meta-Konzern bereit, sich und ihr Geschäftsmodell anzupassen, um Hate Speech und verfälschtes Selbstbild bei Nutzern zu vermeiden? Und inwiefern kann die Politik der Staat überhaupt eingreifen und welche Rolle wird auch die Werbewirtschaft dabei in Anspruch nehmen? Ja, und dazu kommt die letzte, für mich wirklich erschreckende Nachricht. Das haben vielleicht die wenigsten gehört. Investoren in den USA haben Donald Trump $1 Milliarde gegeben, damit er sein soziales Netzwerk aufbauen kann. Wir alle wissen ja alle noch, er wurde von Facebook, Apple, Google aus den sozialen Medien verbannt. Und nun schafft er sich seine eigene Plattform unter dem Namen Truth Social. Ausgerechnet die Wahrheit sozial. Autsch. Lieber Gott, wirf Hirn vom Himmel, damit die Amerikaner nicht auf dieses Ding reinfallen. Ja, und das waren meine Top-News sozusagen. Ein paar gute und auch ein paar erschreckende.
Ja, das mit Trump ist durchaus natürlich sehr besorgniserregend. Also wir hatten ja, glaube ich, schon angedeutet in den letzten Folgen mal, dass die absolut in den Startlöchern stehen für die nächste Wahl, denen wieder quasi aufzustellen. Und ganze Wahlkreise und Mechanismen und die Möglichkeiten, sich für Demokraten zur Wahl anzumelden, zum Teil systematisch jetzt auch schon untergraben bzw. umbauen, um den Weg zur Wahl noch weiter zu erschweren. Also das wird jetzt generalstabsmäßig vorbereitet. Ich möchte jetzt nicht pessimistisch klingen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, falls der nicht vorher, ich sage mal, im Gefängnis landet, aus anderen Gründen, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass der wiedergewählt wird, würde ich mal so vorsichtig in den Raum werfen, ohne Angst zu machen. Ja. Reinhard, was sind für dich so die Themen des Tages für heute?
Ja, meine Neuigkeit ist auch, Koalitionsvertrag wird heute unterzeichnet. Das finde ich toll. Das ging schnell. Das war pragmatisch. Das war eine Disziplin, die parteiübergreifend stattgefunden hat. Das ist ein tolles Zeichen. Ich hoffe, dass es so weitergeht und dass es vielleicht in der Politikverdrossenheit, die wir in Deutschland haben, ein bisschen, dass es das mindert, dass es wieder mehr Lust auf Politik bei der Jugend macht. Ich finde, der Anfang ist sehr vielversprechend und freue mich drauf. Ja.
Das kann man wirklich sich schon mal drauf freuen. Ich hoffe, dass sie sich nicht verrennen in zu arge Diskussionen. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Presse schon versucht, da Keile reinzutreiben zwischen, sagen wir, die drei Parteien der Ampel. Aber ja, sie haben sich viel vorgenommen und gucken wir mal, wie sie es finanzieren lässt. Aber die Notwendigkeit zu einem großen Wandel und zu einem großen Innovationsschub in alle Richtungen, den haben wir ja jetzt schon über ein Jahr lang auch gepredigt. Mhm. Und ich erinnere mich, vor der Wahl, da haben wir eigentlich mal so eine FDP-Wahlsendung gemacht, schon fast. Nein, also ich freue mich auch sehr und bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommt.
Also nur ein Seitenkommentar. Ich hatte am Freitag in der Frankfurter Rundschau einen Artikel dazu. Den habe ich unter dem Motto Lust auf Zukunft, die Ampel kommt, gestellt. Und diesen Artikel habe ich in den sozialen Medien eingestellt, wie ich das eigentlich immer mache, bei LinkedIn, Facebook und so weiter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für Anwürfe, Vorwürfe, also ich sei ein Blödmann, ich sei ein Lügner, ich sei ein Verleugner, wie man so blöd sein könnte. Also das, was da in den sozialen Medien passiert, ist nicht so lustig. Ja. Und dann fragen Leute, ich sag dann ja, sind sie wirklich oder sind sie ein Fake-Account? Weil wenn du dir die Accounts dann mal genauer anguckst, stellst du fest, viele von denen sind nicht echt. Ja, genau. Da gibt's nur ein Bild, keine Beziehungen und so weiter. Genau. Das heißt, sie sind nur da, um Propaganda weiter zu verbreiten und es so aussehen zu lassen, als seien viele dieser Meinung.
Ja, ja.
Und du gerätst dann richtig in diese Mühle, in diese Fronten. Manchmal weiß man nicht, sollte man überhaupt noch antworten oder lässt man es besser ganz?
Ja. Ich frage dann, wenn sowas stattfindet, dann frage ich immer direkt erstmal im ersten Kommentar, wenn da sowas kommt, sind Sie ein Mensch oder sind Sie ein Bot?
Ja.
Und dann kommt meistens gar nichts mehr zurück. Ja, also und mir ist es auch schon aufgefallen, auch auf Twitter, dass da Accounts sind, und zwar viele Accounts, die wirklich ganz strategisch aufgebaut werden. Und wenn man sich die Erfolge in Italien anschaut oder auch in Brasilien anschaut, wie dort Propaganda und Wahlen gewonnen wurden mit sehr, sehr ganz klaren Strategien, die genau so starten, wie du es jetzt beschrieben hast, kann man einfach nur gute Nerven und Ruhe wünschen.
Und übrigens, ein Großteil der Bots soll der AfD angehören. Das heißt, die Bots werden aufgesetzt von Angehörigen der AfD-Fraktion. Die haben mehr Likes und mehr Fans in den sozialen Medien als alle anderen Parteien zusammen. Mhm. Und es ist anzunehmen, dass das auch in Bezug auf diese Bots der Fall ist, weil da auch sehr viel rechtes Gedankengut rüberkommt. Aber damit sind wir ja auch schon beim heutigen Thema der Digitalisierung und was das mit der Versicherungsbranche zum Beispiel macht.
Naja, auf jeden Fall, dr-walter.com ist kein Fake-Account. Reinhard Bellinghausen ist dort MD, Managing Director. Reinhard, erzähl doch mal, Dr. Walter, was ist das für eine Firma? Ihr macht irgendwas mit Versicherungen und auch schon sehr, sehr lange das Ganze online. Erzähl doch mal ein bisschen, was ihr macht.
Ja, ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Wir versichern Menschen im Ausland. Mhm. Also das heißt, wir haben uns auf diese Nische, die haben wir besetzt schon vor vielen, vielen Jahren. Und tatsächlich gibt es viele, viele Gründe, warum man ins Ausland reist. Und Auslandreisen ist, Ausland ist überall. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um die Menschen aus Deutschland, die rausreisen, sondern auch nach Deutschland oder Europa rein oder auch weltweites Traveln. Und dann geht es um die unterschiedlichsten Reisegründe. Also klar, die Urlaubsreise versichern wir auch. Wir versichern aber auch Katastrophenhilfe, Katastrophenhelfer in Krisengebieten, freiwillige Fachkräfte, Entwicklungshelfer, die Expats, die in der Welt unterwegs sind. Das ist unser Thema. Das machen wir sehr erfolgreich seit vielen, vielen Jahren. Aus Deutschland heraus, international, mit 100 Mitarbeitern.
Wow, wow. Und wenn du sagst, wenn Menschen verreisen oder ins Ausland gehen oder für Menschen, für die quasi Deutschland das Ausland ist, das heißt, dass ihr in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich auch ganz schön, eine große Veränderung durchlebt habt, oder?
Ja, das Wachstumsmodell hat einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Klar, wir sind keine Corona-Profiteure, nein, uns hat es ordentlich gebeutelt. Tatsächlich, wir sind in vielen Nischen sehr, sehr stark. Mhm. Und eine dieser Nischen sind Freiwillige. Das sind junge Menschen, die ins Ausland gehen, um weltweit an Projekten mitzuteilen. Ich habe letzte Woche gehört, dein Sohn ist in Costa Rica.
Mein Neffe, genau.
Entschuldigung, nicht dein Sohn, Neffe ist in Costa Rica. Und genau in solchen Hilfsprojekten, mit denen haben wir Verträge und versichern diese Menschen überall. Viele dieser Projekte werden staatlich gefördert und im Rahmen der Rückrufaktion, die dann im März 2000 kam, wurden alle Freiwilligen zurückbeordert. Also während die normalen Reisenden ein Wahlrecht hatten, mehr oder weniger, hatten die Freiwilligen das nicht.
Okay.
Die mussten zurückbekommen, sonst hätten sie ihre Förderung nicht anerkannt bekommen.
Ich war sehr beeindruckt und bewegt. Der Reinhard und seine Frau, die hatten mich mal gebucht für eine Veranstaltung damals. Das war das 55-jährige, glaube ich, Firmenjubiläum. Waren viele Kunden von ihm da. Und da waren unter anderem auch viele kirchliche Organisationen, also so NGOs, die eben einfach helfen wollen und die halt Miserior und wie die alle heißen, die dann die Menschen entsenden nach Afrika, in die ganze Welt, in Krisengebiete, nach Erdbeben und so weiter, die dann helfen, dort aufzuräumen, Hilfeleistungen machen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Mein Vortrag sollte um das Thema Veränderung und das Thema Digitalisierung gehen. Und ich war sehr überrascht, wie sehr das Thema angenommen wurde. Dann von, ich sag mal, da saßen auch ein paar Nönchen und Padres, die dann dazwischen saßen und wie auch die das Thema scheinbar bewegt. Ne?
Ja, wir haben die Weiterentwicklung unserer Sicherheits-App vorgestellt, auch bei dieser Veranstaltung. Und natürlich, je schwieriger die Länder sind, die man bereist, umso mehr ist man auf zuverlässige Informationen angewiesen. Also klar, die Informationen, um ordentlich vorzubeugen. Man braucht auch die Hilfe, auch das. Und da sind digitale Tools schon sehr nützlich, um den ersten Schritt einfach einleiten zu können und gut zu begleiten.
Und wir haben ja jetzt mal abgesehen von natürlich der Delle, die so eine Pandemie in so ein Geschäftsmodell reinbringt. Ihr habt ja schon sehr, sehr früh, sagen wir mal, den Online, also das Internet als Kanal, als Vertriebskanal, als wichtigen Geschäftsfaktor entdeckt. Und zwar, du sagtest mir im Vorgespräch schon dem Jahr 2000, also schon seit über 20 Jahren. Wenn du mal so 20 Jahre dir das überlegst, wie hat sich das maßgeblich denn verändert? Also erstmal von der Wichtigkeit her, aber auch von der Akzeptanz bei Kunden.
Erstmal, das Erste, was sich verändert, ist die Akzeptanz in der Versicherungsbranche. Aha. Die war immer sehr, sehr, sehr schwerfällig und da hat sich doch einiges gewandelt. Also du hast mich gerade oder uns gerade als InsurTech angekündigt. Das stimmt so auch. Wir sind sozusagen Ur-InsurTech. Also InsurTechs, das sind ja Firmen, die eine Mischung sind aus Versicherung und IT-Unternehmen. Ja. Und das waren wir schon vor 20 Jahren mit dem Online-Abschluss, da gab es den Namen noch gar nicht. Heute gibt es das und insoweit gibt es doch viel mehr Bewegungen. Es gibt Geld, was gesammelt wird und investiert wird auch in diese Trends. Also die Digitalisierung ist in der Versicherungsbranche angekommen in den letzten 20 Jahren. Das ist die größte Veränderung.
Wir haben das auch bei uns, also unsererseits festgestellt, dass auch Versicherungen, große Konzerne, die natürlich sagen wir, sehr zuverlässige Vertriebskanäle in den Banken und Sparkassen dieses Landes so hatten, also wo quasi der Sparkassenmensch als Zielvorgabe hat, x verschiedene Lebensversicherungen oder sonst was zu verkaufen. Und durch natürlich die Schließung der Banken und Sparkassen und Volksbanken hatten die natürlich auch ein mittleres Problem. Ne? Also da ist natürlich, wer da digital nicht gut aufgestellt war, hat dann auf einmal gar keinen Umsatz gemacht. Und das haben wir in verschiedensten anderen Branchen auch erlebt. Also dass die Corona Pandemie letztlich der größte Treiber war für die Digitalisierung. Karl-Heinz, wie hast du das auch so wahrgenommen?
Ja klar, ich meine, da haben wir auch ja schon häufiger drüber gesprochen, dieser Lockdown, dieser Stillstand tatsächlich als Beschleuniger für viele Entwicklungen im digitalen Markt. Einfach, weil wenn du das offline nicht mehr machen konntest in Face-to-Face-Meetings, wenn du kein Homeoffice arrangieren konntest, dann hattest du ein echtes Problem. Und das hat in Summe dazu geführt, dass der Digitalisierung oder die Digitalisierung einen massiven Booster sozusagen erfahren hat. Ne? So wie jetzt hoffentlich alle Personen ihren Booster kriegen im Impfgeschehen, so haben wir durch Corona den Booster bei der Digitalisierung erfahren.
Und sagen wir mal, technologischen Anforderungen, ist das so, dass dann letztlich bei Dr. Walter, du sprachest eben vom Online-Abschluss, oder gibt es da auch schon, sagen wir mal, wie weitergehend sind denn die Integration in weiterführende Systeme zu den Versicherern an sich? Kann man das sich vorstellen, dass da einfach ein Datensatz übergeben wird, oder geht das schon tiefer rein in Bestandssysteme auch bei den Versicherern?
Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ein Versicherungsvermittler. Mhm. Tatsächlich sind wir ein Assekurateur. Das ist ein wenig geläufiges Wort. Das ist ein Versicherungsvermittler, der eigene Versicherungsprodukte anbietet. Also tatsächlich nehmen wir nicht konfektionierte Produkte fertiger Versicherer, sondern wir mixen verschiedenste Bausteine verschiedener Versicherer und bauen unsere eigenen Produkte. Das läuft dann auch unter unserem Namen und die Versicherer sind die Risikoträger im Hintergrund.
Okay.
Das ist gerade bei InsurTech sehr modern, weil es eben eine gewisse Agilität sichert. Man kann viel schneller was machen, als wenn der Versicherer das alles beantragen muss in seinem Konzernstruktur und das dauert ewig. Bei uns geht das schnell und flexibler. Und damit das so schnell und flexibel geht, brauchen wir natürlich komplette Systeme. Das heißt, das findet alles komplett digital bei uns im Haus statt. Wir haben unsere Softwarelösung. Der Online-Abschluss läuft in unsere Systeme rein. Mhm. Wir bestätigen online dem Kunden den Versicherungsschutz. Die Meldung läuft in unser System rein. Die Änderungen laufen in unser System. Und dann geht es nur die monatlichen Daten und laufen dann über Schnittstellen an die Versicherer weiter.
Die Frage ist natürlich, Reinhard, wie sieht das aus? Wie siehst du die Bedeutung dieser Veränderung durch die Digitalisierung bezogen auf den Versicherungsmarkt? Jetzt seid ihr speziell in diesem Markt, wie du sagst, der Marktnische der Reiseversicherung, also alles, was ins Ausland geht, Reiserisiken und so weiter, Rückholungsrisiken, Krankheitsrisiken im Ausland, das deckt ihr ab. Aber wie siehst du das denn in Summe bezogen auf den gesamten Versicherungsmarkt? Siehst du, dass das zunimmt, dass die Digitalisierung dort immer mehr gefordert wird vom Kunden oder was ist der Treiber?
Wir sehen, dass die Digitalisierung extrem zunimmt. Der InsurTech-Markt boomt in Deutschland. Der ist auch trotz Corona, da gab es eine ganz kurze Delle, aber jetzt wurde so viel Geld eingesammelt wie noch nie. Wir haben in Deutschland roundabout 150 InsurTechs. Die verschiedenste Geschäftsmodelle hier in Deutschland einfach testen. Das ist wirklich für Deutschland schon eine beachtliche Zahl. Und, und wenn wir gucken, wo die Digitalisierung in der Versicherungsbranche ansetzt, dann ist das tatsächlich in allen Facetten überall durchgängig. Die Versicherungsbranche ist sehr gut zurechtgekommen mit dem Betrieb. So, das heißt, sie haben ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt und da sind sie auch zum Teil immer noch heute und oder jetzt gerade wieder. Und die technische Infrastruktur ist vorhanden und da sind die Versicherer weit, da haben sie auch schon immer viel Geld für ausgegeben, mussten sie auch. Ihr Problem sind die Altbestände, Altsysteme, die sie haben. Da fehlt es eben oder da ist es eben viel zu komplex, schnelle, neue, agile Systeme anzudocken. Und das ist das, wo die digitale Transformation, glaube ich, im Moment am meisten stattfindet. Also im neuesten Report des InsurTech-Radars stand auch gerade wieder, dass Neo-Carrier die aufstrebendste InsurTech-Art ist. Neo-Carrier, das sind eben genau InsurTechs, die tatsächlich entweder als Assekurateur, was ich gerade eben erklärt habe, oder als kleiner, neu gegründeter Versicherer sehr dynamisch neue Produkte angepasst auf die Kundenwünsche entwickeln können.
Ich bin selber im Beirat einer großen Versicherung, europaweit agierend, und die haben gerade einen Großauftrag gewonnen, und zwar von Porsche, von einem großen Automobilhersteller. Die wollten ein neues Versicherungsprodukt haben. Und diese Versicherung hat den Zuschlag bekommen. Warum? Weil sie agil arbeiten. Also sprich, nicht mehr im Wasserfallmodell, wo du dann 100 Abteilungen involvieren musst. Die haben sehr schnell ein schlagkräftiges Team zusammengestellt und die haben quasi ein neues Produkt kreiert, innerhalb von 4 Wochen übrigens, also in einer beachtlichen Zeit, und das angeboten. Und dann hat die Firma Porsche gesagt, okay, das ist genau das, was wir brauchen, nehmen wir. Obwohl die sonst mit der Automobilindustrie sehr wenig zu tun hatten. Agilität siehst du, weil du sagst ja gerade selber, ihr stellt eigene Produkte zusammen auf Basis von anderen Vorprodukten sozusagen, wo ihr euch rückversichert dann sozusagen. Und die Frage ist, siehst du, dass diese Agilität ein wichtiges Wettbewerbsinstrument ist in Zukunft?
Da ist es auf jeden Fall. Tatsächlich sind wir in der Krankenversicherungsbranche tätig. Also das, wenn wir die Menschen absichern, dann geht es überwiegend um Krankenversicherungsschutz. Und dieser Bereich der Versicherung ist sehr, sehr stark reglementiert. Und wir hatten Deregulierungstendenzen in den 90ern. Tatsächlich ist der Trend jetzt wieder gegenläufig. Das heißt, ich muss heute neue Versicherungsprodukte bei der BaFin anmelden. Das hatten wir in den 90ern abgeschafft. Das ist jetzt wieder zurückgekommen. Und das kann ich als Assekurateur nicht. Das heißt, das muss mein Versicherer tun. Das heißt, all meine Agilität verschwindet dann, wenn ich relativ aufwendige Genehmigungsprozesse durchlaufen muss. So, und das sind halt die Grenzen der Agilität, sind dann immer noch die Compliance- und Regulierungsthemen, die wir haben.
Ja. Wie siehst du das denn überhaupt? Ich meine, manchmal wünscht man sich Regulierung, manchmal wäre man froh, man hätte sie nicht so sehr. Warum? Vor allen Dingen, weil es ja irre viel Zeit kostet. Immer dann, wenn die Regulatorik, also speziell Politik, Parlament, irgendetwas entscheiden müssen oder so eine Behörde wie die BaFin, dann kann das auch mal Jahre dauern, bis die zu irgendeinem Ergebnis kommen. Ist das überhaupt noch verträglich mit den, ich sag mal, auch den neuen Businessmodellen, zum Beispiel von InsurTechs?
Wir sehen ja, dass natürlich in den USA die Entwicklung viel dynamischer und viel schneller ist als in Deutschland. Und das BaFin ist sicherlich gut gemeint, viel, was sie machen wollen. So, aber wir haben halt keinerlei Fehlerkultur in Deutschland. Und das ist unser Problem. So, das heißt, wir haben diesen natürlich gravierenden und schlimmen Wirecard-Skandal gehabt. So, der führte aber dann dazu, dass man die BaFin gescholten hat, man hätte sie sehen können. Naja, so einfach war das nicht zu erkennen, denke ich mal. Sonst hätte es vielleicht ja auch der Wirtschaftsprüfer erkennen können, der da jedes Jahr geprüft hat. Gut, Tendenz, Ende der Geschichte ist, die Regulatorien wurden verstärkt. Die Finanzierung der Insurtechs, die sich als Versicherungsgesellschaften anmelden, wurden drastisch verstärkt. Es ist noch viel schwieriger geworden, in Deutschland sich als Versicherer anzumelden, als es vorher schon war. So, und das führt dazu, dass junge, dynamische Unternehmer sich dreimal überlegen, ob sie es denn in Deutschland machen sollen und ob sie nicht lieber ins Ausland gehen sollen.
Ja, du sprichst große Dinge gelassen aus. Wirecard als der Skandal, also Ernst & Young, denen wirft man ja inzwischen richtig heftige Dinge vor, was sie hätten sehen können. Ich meine, weil wenn du jeden Tag theoretisch in die Bücher der Firma gucken kannst und dann sagt man immer hier, da ist noch ein Konto irgendwo auf den Cayman Islands, den haben wir, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen geliehen und die gibt's gar nicht, dann sollte man sich doch schon ein paar Gedanken machen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gleichzeitig, da sind ja Milliarden vernichtet worden bei Wirecard. Und jetzt geht man hin und versucht mit kleinkarierter Regulatorik Dinge zu handeln. Ne? Also ich meine jetzt, wenn da bei 50 Mann in der Krankenversicherung was passiert, das ist ein Skandal, sicher. Aber das ist kein Milliardenskandal. Das ist auch ein Schaden, den eine Gemeinschaft relativ einfach hebeln kann. Bei Wirecard hat man gemerkt, da wurde das richtig systemrelevant. Ja. Insofern ist die Frage, wie glaubst du, kommt ein Makler oder der Versicherungsmarkt damit zurecht, dass man immer mehr regulieren möchte und scheinbar auch, lass mal so sagen, jetzt mit der neuen Regierung, die sagt ja, ein Ding ist Entbürokratisierung und ich hoffe, dass die damit auch die Entflechtung in solchen Themen meinen.
Wenn wir über Geschwindigkeit sprechen und sagen wir Markteintrittshürden, ne, durch Regulation, was machen wir denn dann, wenn solche Konzerne wie Amazon auf den Markt treten, die, sagen wir mal, alle Zeit und alles Geld der Welt haben und so ein Produkt wie Amazon Care, also so eine quasi eine App-basierte Gesundheits- oder eine Krankenversicherung, wenn man so möchte, europaweit beginnen auszurollen. Mit Ärzten, die meinetwegen in Indien oder in den USA oder sonst wo sitzen. Haben wir, also da wir ja eh schon, kommen gleich auch nochmal auf das Thema Datensouveränität zu sprechen, und auch natürlich Krankenversicherungsdaten sind extrem schützenswert, aber was haben wir denn in Deutschland entgegenzusetzen solchen Initiativen, die von den großen Playern, konkret Amazon, schon in den Startlöchern stehen, eigentlich schon fertig sind und letztlich, wir warten alle drauf, bis sie irgendwann mal reingedrückt werden nach Europa.
Bin mir noch nicht sicher, ob die großen Player wie Amazon wirklich in den Versicherungsmarkt einsteigen wollen. So, tatsächlich ist es ein sehr regulierter, komplexer Markt, wo wir auch sehr viele unterschiedliche Regulierungen innerhalb der EU für jedes einzelne Land haben. Und daher glaube ich, muss der Weg sein, andere Plattformen zu bilden, wo ich die Versicherungsprodukte, meine Versicherungslösung, mein Gesundheits- und Lebensmanagement organisieren kann, was nicht direkt mit Kaufen zu tun hat. Also weg von Amazon, weg von anderen Plattformen. Das muss eine Antwort sein. Das ist die Herausforderung an die großen Player, die Allianz, der Herr Bäther hat sich das als Ziel gesetzt, da eine Plattform zu gründen. Ich denke, da liegt auch ein großer, da liegt die Zukunft drin. Und ich glaube auch, dass die Versicherer eine Daseinsberechtigung haben. Auch wir haben ein negatives Image. Das ist leider so, weil wir halt immer am Schadenereignis festgemacht werden. So, da kann man nichts dran ändern. Trotz allem muss man das, die Bedeutung, und das ist auch wieder ein Corona-Learning, auch die Bedeutung von Versicherungen wird steigt ja auch in Krisensituationen. Das heißt, die Absicherungsgedanken steigen. Und dann denke ich auch, ach, eine gute Versicherung, das ist schon was. Und damit kann man, darauf kann man aufsetzen und diesen Trust rübernehmen in eine saubere Plattformwendung. Also ich glaube nicht an Amazon, dass die kommen würden auf den deutschen oder den europäischen Markt.
Naja, also unser guter Freund Scott Galloway sagt ja immer, dass also die Versicherungsbranche neben natürlich der Finanzbranche eigentlich die, also vor allem jetzt mal Gesundheitswesen mal als allgemein gesprochen, inklusive Versicherung, ist quasi der Markt, der quasi das größte Potenzial für Disruption hat, weil dort quasi ja, wie du schon sagtest, durch alte Systeme, durch alte Strukturen und durch diese Trägheit, die letztlich ja nur durch Regulation geschützt wird, was natürlich auch richtig ist und wichtig ist, letztlich noch leben und überleben kann. Aber wenn quasi von der Seite einer reingrätscht und das auch nicht untersagt ist, und wer will mir denn untersagen, letztlich eine App runterzuladen und quasi ein Geld, $50 an Amazon jeden Monat zu oder $100 nach Amazon zu zahlen und letztlich mich ärztlich beraten lassen und auf irgendeine Art und Weise auch noch ein Medikament geliefert zu bekommen. Also ich halte das für nicht so unrealistisch.
Also vielleicht, Roland, muss man da Folgendes sagen. Also erstens, es geht ja um das Thema der großen Plattformen. Also eine Plattform, das ist das, wo ein Angebot zusammengebracht wird mit einer Nachfrage. Ne? Das ist bei Airbnb so, das ist bei Facebook so, das ist bei jedem Versicherungskonzern so. Letztendlich sind wir alle Plattformen und die Frage ist, haben wir auch verstanden, das in den digitalen Raum zu übertragen? Also das wirklich Ende zu Ende digital zu machen. Und warum ist die Versicherungswirtschaft da so prädestiniert, das zu tun? Weil die Produkte letztendlich ja auch digitale Produkte sind. Das ist im Bankenbereich so und das ist im Versicherungsbereich. Es gibt ja kein physisches Produkt in dem Sinne. Es gibt eine Police, also einen Vertrag, und da einige ich mich mit dir auf ein bestimmtes Verständnis von einem Sachzusammenhang, wo ich sage, wenn mir das und das passiert, dann musst du die und die Leistung bringen. Das ist das. Mehr ist das. Das ist ja nur eine begriffliche Definition und eine Vertragsgestaltung.
Genau.
Ja. Und deshalb kannst du in diesen Märkten natürlich so relativ einfach Dinge bewegen. Deshalb sind die Fintechs, also die sogenannten Finanztechnologieunternehmen, auch so irre hoch bewertet. Weil wenn das funktioniert, also dass es funktioniert, ist nicht ganz einfach, weil du musst ein tolles Produkt haben, du brauchst Reichweite und so weiter. Aber wenn es funktioniert, bist du sofort hochprofitabel. Deshalb sind die Bewertungen dieser Fintechs oft in astronomischen Größenordnungen. Da reden wir rucki zucki über ein paar Milliarden an Marketwert sozusagen. Die Frage ist dann immer, wie kommt man da hin? Und können die etablierten Player, und jetzt würde ich mal sagen, mit 55 Jahren, oder ihr seid ja inzwischen wieder ein paar Jahre älter geworden, Herr Dr. Walter, als Versicherungsassikurant, da ist man ja schon ein etablierter Player. Und ich fand es bemerkenswert, dass Reinhard dann trotzdem gesagt hat, wir gehen ganz gezielt diesen Weg in den digitalen Raum. Wir suchen diesen Verbund auch mit anderen Partnern und attackieren im Prinzip die alten etablierten Geschäftsmodelle, weil nichts anderes, um nichts anderes geht's. Und deshalb spielt das digitale Marketing für Reinhard und für Dr. Walter auch so eine wichtige Rolle. Ne? Ich sag mal, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, Reinhard, wie ihr heute eure Kunden gewinnt. Wo kommen die eigentlich her?
Ja, gerne. Also vielleicht noch ganz kurz zum Versicherungsprodukt allgemein. Der Unterschied zwischen den Produkten, die ich auf Amazon kaufen kann und einem Versicherungsprodukt ist halt, dass ich kein Interesse an einem Versicherungsprodukt habe. Ein Versicherungsprodukt muss mir jemand anbieten. Das ist ein Push-Produkt. Ich möchte von mir aus sich nicht mit Versicherungen befassen. Das ist ein Irrglaube der Insurtechs von früher, dass man sagt, ich brauche nur eine saubere Plattform und dann kommen die Leute und kaufen alle meine tollen, ganz modernen und einfach zu verstehenden Versicherungsprodukte. Es hat gar keiner Interesse, sehr eine Freizeit mit Versicherungen zu verbringen. So, das heißt, wie machen wir Marketing? Wir sind digital, wir sind online, wir sind in dieser Nische aber auch unterwegs. Das heißt, wir sind nicht der Gesamtmarkt, sondern wir adressieren bewusst die Menschen, die sich im Internet für Reisen in bestimmte Länder und aus bestimmten Gründen interessieren. Die sprechen wir an. Haben wir ausländische Studenten, die nach Deutschland kommen, dann fangen die an, irgendwann in ihrer Recherche sich zu erkundigen, was ich denn alles machen muss, um ein Visum in Deutschland zu bekommen. Und da kommen sie dann auf die Versicherung. Und dann ist der Zeitpunkt, wo wir sie abholen müssen und sagen müssen, ja, du brauchst die Versicherung, die bekommst du bei uns. Deswegen ist das bei uns tatsächlich sehr, sehr, sehr viel und alles digital.
Aber spinnen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Ich lasse da jetzt noch nicht locker. Also es, als Perspektivwechsel quasi mal. Also die großen Player, eine Apple, eine Amazon, eine Facebook mal als Beispiel genommen, Google natürlich auch, wissen quasi alles über uns. Also gerade auch gesundheitsrelevante Sachen wie, also wenn ich nach irgendwelchen Krankheiten suche oder irgendwelche anderen Dingen suche, dann ist doch niemand eigentlich besser in der Lage, das Risiko, mich oder irgendjemanden zu versichern, als Google oder als Amazon. Weil die ja genau auch, sagen wir mal, mein Kaufverhalten kennen, vielleicht mein Freizeitverhalten tracken und. Also sind das eigentlich ja die das geringste Risiko oder die beste Risikoeinschätzung haben sollten, um jemanden zu versichern. Der Nachteil ist natürlich, meine persönlichen Daten sind natürlich jetzt schon vernetzt, sind natürlich jetzt schon überall da draußen. Das heißt, ich verliere ja dabei, also würde ich eine Versicherung bei einem dieser Konzerne abschließen, verliere ich nochmal einen ganz wesentlichen Teil meiner Datensouveränität und meiner digitalen Identität. Das will ja eigentlich auch keiner. Karl-Heinz, wir haben ja schon oft über das Thema Datensouveränität gesprochen und du hattest auch schon mal erwähnt, Perfect ID und die PIA-App, ja, solche Initiativen, ja, die uns quasi dafür eine Alternative quasi bieten möchten, um unsere Identität ja selbstbestimmt zu verwalten und einsetzen zu können. Ja. Wie siehst du das in dem Kontext?
Das ist natürlich ganz wichtig und passt natürlich auch wunderbar zu dem Thema, die wir heute Morgen hatten, Trump und Trust Social, aber auch was Instagram, Facebook und Google so mit unseren Daten machen, wie die gebrauchen. Das muss man sich ja klar machen bei Facebook. Wenn du etwas schreibst, bei zum Beispiel im Messenger und so weiter, und du sagst nachher, ach nee, schreibe ich so doch nicht, ich schreibe es anders. Auch das, was du nicht gepostet hast, wird bei denen analysiert. Also ne, nur weil du es gelöscht hast, heißt das nicht, dass die das nicht wissen, was du eigentlich sagen wolltest im ersten Ansatz vielleicht. Und das benutzen die natürlich. Mhm. Und deshalb geht's um Datensouveränität. Aber wenn man das in den Kontext von Trust Social jetzt, der neuen Initiative da von Trump, die ja jetzt 22 an den Start gehen soll, in Wahrheit sozial, also da wird mir schier bange, wenn solche Leute in die Macht kommen, über diese Daten zu herrschen und genau zu filtern, wer hat welche Meinung und dem dann immer mehr vom Gleichen zu geben, ihn zu bestärken in seiner rechten oder auch ganz linken Ansicht, in der Meinung, bestimmte Produkte zu kaufen, bestimmte Medien zu konsumieren, dann wird das echt übel, weil dann geht's um mehr als nur um Datensouveränität. Dann geht's tatsächlich um die Freiheit, um unsere Gleichheit und unserem Wohlstand von morgen. Warum geht's um Freiheit? Weil, wenn du dir das genau überlegst, Demokratie ist auch Freiheit, dass ich meine Meinung sagen kann, auch, ich sag mal, jetzt gibt's diese Diskussion impfen oder nicht impfen. Du kannst in Deutschland deine Meinung dazu sagen, egal was die Politik dir sagt. Ne? Ich selber bin persönlich auch nicht so ein großer Fan der Pflichtimpfung oder Impfpflicht. Aber ich muss auch sagen, wenn es darum geht, die große Mehrheit zu schützen, dann muss man überlegen, geht Eigenwohl vor Gemeinwohl. Und da bin ich schon der Meinung, bei Masern, Pocken haben wir auch über Impfpflicht beispielsweise viel Elend verhindert und Krankheiten ausgerottet. Das Zweite ist aber auch, es geht um das Thema der Gleichheit. Weil wenn wir alle gleich konformt werden sozusagen, dann hat das sicher auch ein paar Nachteile, wenn alle die gleiche Meinung vertreten oder immer nur die Meinung der Großen vertreten und gepusht wird. Und da geht's darum, dass man letztendlich weite Meinungsvielfalt zulässt. Und dann geht's aber auch um unseren Wohlstand, weil wenn wir nicht verstehen, dass immer mehr von der Wertschöpfung auf digitalen Plattformen passiert, und zwar, weil wir viele Dinge wissen, und wir verschenken unsere Daten an Google, Apple, Facebook, und die machen damit 1,6 Billionen, also 1.600 Milliarden im Jahr an Umsatz, und wir kriegen dafür kostenlose Werbung. Und wenn wir dem nichts entgegensetzen, dann werden wir in Zukunft in Europa, in Deutschland, ein echtes Problem haben. Und deshalb ist die Initiative von Perfect ID, www.perfectid.com oder einfach mal Pia Wallet im Apple Store sich anschauen und runterladen. Das, was da passiert, ist eigentlich der Weg, dass du selber der Souverän deiner Daten wirst und später dann mit vielen Unternehmen, mit deiner Stadt, mit der öffentlichen Verwaltung gesichert kommunizieren kannst, inklusive so eine Art PIA-Dropbox, so eine PIA-Box, wo du dann sicher deine Daten, zum Beispiel auch Vertragsdaten über Versicherungen, einlegen kannst.
Also letztlich müssen wir einfach nur aufpassen, das meinte ich jetzt natürlich auch mit ein bisschen mit meiner Übertreibung auch, Reinhard. Also ich denke, wir müssen uns dessen einfach bewusst sein, alles, was technisch gemacht werden kann, wird auch geschehen. Und ob uns die Regulation oder sagen wir unsere eigene, sagen wir mal, Wachheit davor bewahrt, unsere Amazon-Accounts mit unseren Gesundheitsdaten, unserem Google-Device und unseren Apple-Daten miteinander zu verheiraten und dazu noch unsere Spotify-Playlist zusammengebaut bekommen, sollten wir vorher nachdenken, ob wir das wirklich wollen.
Absolut, absolut. Aber ich wollte dem Reinhard noch immer eine Frage stellen zu einem ganz anderen Thema. Und zwar sind Reinhard und seine Frau, die Biene, große Fan von einem besonderen Ereignis, das ihr über mehrere Jahre jetzt verfolgt habt oder wo ihr persönlich auch wart. Erzähl doch mal was von Burning Man. Was bringt jemanden dazu, dahin zu gehen? Ist ja schon crazy und abgedreht. Und zweitens, was habt ihr dort erlebt? Erzähl einfach mal ein paar Geschichten von dem, was euch da so zugestoßen ist.
Okay, das ist jetzt ein Themenwechsel. Ja, Burning Man, ein Festival oder auch kein Festival, da kann man es schon drüber streiten. Es treffen sich sehr, sehr viele Menschen, das ist reglementiert auf 70.000 in der Wüste, um für eine Woche unter ganz eigenen Regeln zu leben. Und es ist eine Share-Community, das heißt, man teilt, man lebt zusammen, man kann dort nichts kaufen.
Es gibt kein Geld und alles, was du willst, kannst du nur tauschen, richtig?
Tauschen oder du bringst selber Sachen mit, du tauschst doch noch nicht mal, sondern du schenkst nur. Also wir sind alle nur am Schenken, das heißt, du gibst nicht gegen Gegenleistung, sondern man gibt.
Okay.
So. Und natürlich, es kommen sehr viele Künstler dorthin, es ist ja auch ein Kunstprojekt, das heißt, es ist eine sehr, sehr große Fläche, die da bespielt wird. Du brauchst schon ein Fahrrad, um überhaupt zurechtzukommen, weil das alles so weitläufig ist. Es gibt fast 3000 Camps, die alle zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge anbieten, einfach nur, weil sie es gerne tun und möchten. Es sind natürlich sehr viele verrückte Menschen da mit ausgefallenen Ideen. So, und das ist tatsächlich ein richtiger Mind-Opener. Also warum möchte man dorthin fahren? Weil es einfach so fernab ist von all dem, was uns tagtäglich begleitet und sieht. Und sind Menschen, die sich einfach einlassen. So, man kann, wenn man möchte, den ganzen Tag nackig rumlaufen, auch das. Also es ist auch sehr open-minded zu allem. Die Grenzen, es gibt Regeln, die Grenzen sind halt genau da. Man soll sich selber ausdrücken, das ist der Wunsch. Gib so viel, zeig dich selber. Aber die Grenzen sind genau da, wo es die anderen verletzt oder angreift oder sowas. Und in diesem Rahmen funktioniert das super gut, es ist wie eine riesengroße Community.
Ja. Die Frage ist, wie bist du überhaupt drauf aufmerksam geworden? Wie seid ihr drauf aufmerksam geworden? Und was hat dann gesagt, Mensch, da müssen wir mal hin? Ihr wart ja schon vor einigen Jahren das erste Mal dort.
Ja, 2018 waren wir da. Okay. Tatsächlich haben wir immer wieder Freunde getroffen, die gesagt haben, Mensch, so wie ich euch sehe, ihr müsstet eigentlich zu Burning Man gehen. Also der Impuls kam tatsächlich von außen, dass sie gesagt haben, ach, so wie ihr durchs Leben geht, ihr könntet auch im Burning Man, würde euch sicherlich gefallen. Und dann haben wir angefangen, uns zu interessieren und haben festgestellt, ja, das ist unglaublich. Es ist nicht auch so schlecht darstellbar, aber wenn man es dann in Filmen sieht oder so, dann sieht das immer aus wie ein Festival. So, das hat aber nichts mit Rock am Ring oder sowas zu tun, wo man sich trifft und da vorne ist eine Bühne, weil es gibt gar nicht die eine Bühne. Es gibt auch kein festes Programm, sondern es gibt einfach tausende Events, die gleichzeitig passieren und man weiß auch gar nicht, es geht nicht darum, die Sachen abzuhaken, sondern man ist einfach da und es passiert. Das ist
also es geht um zu definieren. gelebtes anders, richtig? Also bewusst Dinge anders zu machen. Man kleidet sich anders, man bringt ausdrucksstarke Dinge mit und man will auch anders arbeiten. Also ich meine, wie verrückt ist das? Du kannst nichts kaufen, aber du kannst alles herschenken und hoffst dann, dass du die richtigen Dinge bekommst, damit du klarkommst in dem Thema. Übrigens, lustigerweise, der CTO von Rallyfy, du kennst Rallyfy, ist ja auch ein Burning Man Fan, ja. Der war jetzt auch, ich glaube, 5, 6 Mal da, der Jürgen Kranz, ne? Also, es gibt ein paar Leute, die das schon mal miterlebt haben. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das habt ihr beide mitgenommen und das hat dein Leben auch ein bisschen verändert jetzt? Also, du denkst anders über bestimmte Dinge. Denk mal danach anders über Geld nach. Zum Beispiel, wenn man eine Woche gar nichts kaufen kann, du kannst nichts ausgeben, sondern du kannst nur Sachen herschenken.
Es gibt doch keinerlei Gewalt da. Also ich hab nichts an Gewalt gesehen und so. Also ich sage, die Erkenntnis ist daraus, Change ist möglich. Wir könnten ganz, ganz anders leben. So, es waren so viele positive Erlebnisse. Es war, man war so achtsam. Es ist ja auch ein No-Waste-Festival. Das heißt, da liegt nicht ein Schnipsel dort. Die Raucher haben jeder seinen eigenen Aschenbecher, die Aschen nicht mal auf dem Boden. Also es geht gar nicht um den Filter, den würde sowieso keiner wegschmeißen.
Ja.
Sabine hatte einen Tag eine Stola an, da sind so kleine Flusen weggeflogen. Da sind die Burner uns hinterhergekommen und haben gesagt, das wäre nicht gut, sowas anzuziehen, weil da ist so ein Federchen. Und dann hat man das Federchen wieder zurückgegeben. Jetzt kann man sagen, das ist kleinkariert. Nein, das ist no waste. Das ist toll.
Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit auf deinen Nächsten, auf die Umwelt. Und es geht auch um Liebe bei dem ganzen Festival, glaube ich.
Das geht,
Liebe zur Menschheit und zur Natur. Die Frage ist, jetzt hat es ja 2 Jahre nicht stattfinden können. Wollt ihr nochmal hingehen?
Wir wollen auf jeden Fall wieder, wir planen da fest mit. Okay. Wir wissen natürlich nicht, wie es möglich ist und ob es möglich ist. So, aber es hat uns so nachträglich beeindruckt und geprägt. Die Menschen waren so besonders, diese Community, wir fühlen uns wie Burner und wir wollen da auch gerne wieder hin.
Aber das ist doch eine sehr schöne Vision und auch das zu hören, also das anders zu leben und dass Menschen also gut miteinander umgehen. Also so eine Weiterentwicklung quasi von so einer Art Hippie-Gedanke auch und Whole World, dass das zu funktionieren scheint. Also zumindest mal für eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort für Menschen, die das auch ganz bewusst gewählt haben. Das klingt doch sehr erholsam, gerade in Zeiten, wo wir viel jetzt hier mit Hass, mit Hate Speech, mit Manipulation, mit Desinformation, dass uns das allen irgendwie nicht gut tut, ja, also und uns alle verunsichert. Und wenn man dann tatsächlich den Menschen, ich glaube, es geht allen so, die schon viel auch international mal gereist sind, das sind wir wieder beim Reisen und der Reiseversicherung, dass man, wenn man Menschen trifft, dass man eigentlich feststellt, die wollen eigentlich alle das Gleiche. Also die wollen in erster Linie Frieden, dann wollen sie ein Dach über dem Kopf, dann wollen sie was zu essen und wollen quasi ihre Familie um sich haben. Ne? So, und das alles so als Paket. Und denke ich, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man das dann in so einer Situation dann noch erlebt, das bewegt sicherlich nachhaltig. Also würde ich auch gerne mal hin. Ich hoffe, ich schaff's mal irgendwann. Okay, haben wir noch was, Karl-Heinz?
Nö.
Ne, dann machen wir heute einen Rap. Kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Die Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, hast du dir was überlegt? Was ist passiert?
Ja.
Es passiert
ja
so viel in der Woche momentan.
Also, dann fange ich mal an mit dem Flop, damit ich mit dem Top enden kann. Also, es ist wirklich, wir sprachen heute über Fintechs und Finanzsektor und Innovation. Ich versuche seit Wochen den Kontostand zu einem älteren Kreditkonto. Ich habe mal ein Haus gekauft, zwei Wohnungen genau in Berlin. Und seit über 25 Jahren finanziere ich daran ab. Und das habe ich bei der ING Bank.
Ja.
Und die ING Bank, die hat eigentlich keinen Service mehr. Also die Hotlines sind eigentlich nur als Kundenabwehr gedacht.
Ja.
Du kannst mit niemandem sprechen. Jetzt war ich aber umgezogen und wenn du jetzt sagst, bitte schickt mir den neuen PIN hinterher, dann kannst du den PIN nur bekommen, wenn du die richtige Adresse hast. Aber die Adresse war ja noch die alte Adresse. Die kann ich aber nicht ändern, weil ich ja keinen PIN hatte. Aha. Und online, den Online-TAN konnten sie mir auch leider nicht zuschicken. Also das heißt, ich habe wirklich Wochen versucht, an mein eigenes Konto zu kommen, um mal zu sehen, wie viel muss man denn überhaupt zahlen. Du brauchst ja so Abrechnungen, klar, damit du das abrechnen kannst mit dem Steuerberater. Also es ist eine Katastrophe. Ich habe nur gesagt, liebe ING, das ist eine wahrhaft schöne Geschichte. Die müsste eigentlich mal ins Radio. Ja? So, aber das ist der Flop. Das ist ja alles zu beheben und ist alles nicht so schmerzhaft. Aber der Top hat das bei weitem wettgemacht. Gestern war zum ersten Mal der neue Enkel Bela bei uns zum Babysitting. Mhm. Und zwar waren die Eltern im Kino. Übrigens, Reinhard, ein Kino, was du gut kennst, ja, im Kurlichtspiele hier in Hennef. Und die Mutter von Reinhard, euch gehörte das?
Nee, gehörte das. Früher, heute macht es ein Kulturverein.
Ja. Heute macht es ein Kulturverein. Und wunderschönes altes Kino mitten in Hennef, kann ich jedem nur empfehlen. Da kann man Mitglied werden und wird von diesem Kulturverein getragen. Und gestern Abend waren die Eltern dann von Bela im Kino und haben sich mal amüsiert, das erste Mal ohne Kind, und wir hatten dann 2,5 Stunden im Bela und es hat wunderbar funktioniert. Also er war ein Wonneproppen und das war für mich der Top der Woche.
Sehr schön, das klingt doch gut. Reinhard, was ist für dich so? Hast du dir auch was überlegt, Tops und Flops der Woche?
Okay, ja, dann fange ich auch Flop an. Also Flop oder beziehungsweise Enttäuschung. Ich merke schon, ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin gerade letzte Woche war ich wieder so gestresst und genervt, einfach, dass mich Corona ständig im alten Atem hält. Ich mag schon gar nicht mehr drüber reden, aber es ist genau das. Es ist halt, ich möchte gar nicht drüber reden. Man muss dauernd reden. Es kommen immer neue Themen auf. Die alten Themen werden neu interpretiert, neu verpackt. Es hält mich im Atem. Das ist anstrengend. Ich würde mir wünschen, wir hätten ein bisschen mehr Ruhe, weniger Panik, mehr Struktur. Das war ein weiterer Flop oder eine Enttäuschung letzte Woche, die mich tatsächlich mitnimmt, ja, obwohl ich eigentlich ein sehr, sehr optimistischer Mensch bin. Mein Top, ja, meine Tochter heiratet im nächsten Jahr. Letzte Woche kam das Save the Date raus. Das ist wunderbar und schön. Super. Das ist der eine Top. Und der zweite, da hängt dann da dran, mein Sohn Aaron wird Papa im nächsten Jahr.
Wow.
So, und letzte Woche durfte ich mit bei der Kinderwagen-Diskussion, war ich irgendwo involviert. So, okay. Und das sind schöne Dinge, die zeigen, das Leben entwickelt sich weiter und es geht weiter und voran.
Genau, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Super. Ja, von meiner Seite aus, ich habe eigentlich auch nur zwei Tops der Woche, ein Flop der Woche, Top der Woche. Also fangen wir bei dem einen an. Also ich zitiere ja gerne unseren alten Freund Scott Galloway, und der ist ja immer sehr häufig auf CNN Live auch zu sehen, und ich habe jetzt hier auf Twitter ein Bild gefunden, wo quasi Scott Galloway interviewt wird bei CNN am 3. Dezember, und unten der Balken, wo dann das Zitat drin steht, da steht Galloway Doppelpunkt, also es geht um das Thema Instagram und wie schlecht Instagram quasi die Psyche der Kinder und Teen Depression und all diese Punkte, und dann geht es um das Thema Instagram, und dann sagt er, und das ist also live auf CNN in diesem großen Balken und zu sehen, Galloway Doppelpunkt, I'd rather give my teen Jack Daniels and pot than Instagram. Also er würde seinem Teenager, also er hat einen Sohn im Teenie-Alter, lieber eine Flasche Jack Daniels und was zum Kiffen geben, als quasi Instagram zu installieren. Ich liebe ihn dafür, dass er immer so klare Aussagen hat, so plakative Aussagen. Das ist für mich ein Top der Woche medial. Und noch ein persönlicher Top der Woche zum Thema Hochzeit. Ich habe letztes Jahr dann doch auch nach vielen, vielen, vielen Jahren doch auch mal meine Liebste geheiratet. Und da stand natürlich noch sowas an wie eine in Anführungsstrichen Hochzeitsreise. Die hat genau 1,5 Tage gedauert, war aber doch wirklich hier Hardcore-Entspannung. Wer mal eine Ayurveda-Kur machen möchte, ich kann nur wirklich empfehlen, rosenberg-ayurveda.de, das ist in Bierstein im Hessischen. Da kommt man wirklich, wird man richtig, richtig runter. und entschleunigt sich total und dann relativieren sich wieder viele andere Dinge. Der ganze Wahnsinn, Rainer, die du gerade auch gesagt hast, die schlechten Nachrichten, es relativiert sich dann wieder alles. Man geht mit frischem Schwung wieder in die nächste Woche rein. Also sehr, sehr zu empfehlen.
Super.
Wunderbar.
Also, dann wünschen wir allen Zuhörern eine gute Woche. Danke an Reinhard für das spannende Interview.
Ich danke euch.
Und Roland, deine letzten Worte.
Ich wünsche, wie gesagt, allen nochmal Gesundheit vor allem. Lasst euch impfen, impfen, impfen. Passt alle auf euch auf. Allen eine erfolgreiche Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.